Hallo Filmstarts-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe
Nein. Hallo und herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel.
Nein. Hallo liebe, ach, ist alles falsch. Marco ist nicht da und wie ihr wisst, ist der Typ, der irgendwie zwei Seiten vollschreibt vor dem Podcast und ich bin derjenige, der mit dem Glas hier sitzt und sagt, hallo, ich bin auch da. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nerd und Kultur. Heute ganz ohne Marco, dafür so ein unfassbar gigantisches Crossover der Filmwelt. Wir haben Sebastian, der ist häufiger hier, hi.
Hallo.
Und Behind, aka David Hein.
Hallo, guten Tag.
Du warst schon mal bei uns, bei Top Gun.
Bei Top Gun bin ich da gewesen, genau. Und jetzt meintest du ja, Marco hat keine Ahnung von Filmen und von der Planet der Affen-Reihe. Und deswegen soll ich unbedingt vorbeikommen.
Ja, ich muss dazu was sagen. Also Marco hat das irgendwie persönlich genommen, als ich einmal gesagt habe, ich glaube, der ist nicht so ein Rocky-Fan. Du bist ein ganz großer Rocky-Fan und ich habe fürs Protokoll nochmal gehört, dass du
auch ein großer Affen-Fan bist.
Ganz gigantisch großer Affen-Fan bist.
Warum ist denn Marco nicht da?
Weil er Affen nicht mag und kennt. Nein, er ist im Urlaub, das darf er auch mal.
Aha.
Ja, Marco ist im Urlaub und ich weiß.
Wer schneidet denn diesen Podcast? Musst du das?
Das werde ich tun. Ja, aber er hört immer am Anfang rein und dann kriege ich irgendeine WhatsApp mit, wie konntest du nur oder sonst was. Deswegen, also ich weiß, Marco liebt zwei Sachen. Das eine,
das
Marco liebt drei Sachen. und zwar The Last Jedi und Affen.
Ja.
Und
deswegen macht er den Podcast mit dir, ne?
Genau. Ja, genau, deswegen Affen schmeißen ja gerne mit Scheiße, Ryan Johnson auch und deswegen funktioniert es sehr gut. So, und ich glaube,
so, jetzt lass den Mann seinen Urlaub mal.
So, aber jetzt genießt deinen Urlaub. Wir alle wissen, dass du ein ganz großer Planet der Affen-Fan bist. Und damit habe ich auch schon das Thema gespoilert, worum es heute geht. Wir sprechen über den extrem beliebten, der krass gut geklickt auf YouTube wird, Kingdom of the Planet of the Apes oder auch Planet der Affen, New Kingdom. Dieses Jahr steht alles irgendwie im Zeichen von Kingdom. Wir haben bei Godzilla hoch 3 in der Quadratwurzel hoch 4 das Kingdom, wie war das? New Kingdom? Kingdom?
Nein, da war es Empire. War es nicht
irgendwie
New Empire?
Aber es ist der dritte Affenfilm, hatte Robert jetzt schon festgestellt. Also Godzilla und Monkey Man zählt auch noch als Affenfilm.
Und Ghostbusters. Ja. Auch Frozen.
Ich hab bei Monkey Man aber nicht einen Affen gesehen. Nur seine Affenmaske.
Ja, aber. Das zählt doch nicht. Ja, aber deswegen, guck mal, ich bin ja auch mit jemandem in einem Podcast, der keine Ahnung von Filmen hatte. Deswegen siehst du ja. Entschuldigung, Robert. Aber der hört sowas ehrlich.
Ja. Das wird ihm jetzt bestimmt irgendjemand schreiben.
Ja, das ist so krass.
Weißt du, was David über dich bei Nerd und Kultur gesagt hat?
Nee, wir dissen uns.
Pech vs. Schwafel, die nächste Episode.
Ja. Schwafelkultur.
Ja. Auf jeden Fall sind wir heute da angekommen, wo wir natürlich hinkommen, wie mit jedem Franchise. Und zwar immer, wenn wir sagen, das war ein guter Abschied. War es ein Abschied? Nope. Es wird gekauft. Es geht weiter. Und jetzt haben wir den vierten Teil der Trilogie. Das ist sehr cool, das so zu sagen. Ist ja so ähnlich, wie Zack Snyder über Rebel Moon gesagt hat. Das war der zweite Teil seiner sechsteiligen Trilogie. Es ist eine Drohung.
Du meinst, oder ist das sein Plan? Ich habe es nämlich immer noch nicht verstanden. Ob er jetzt die ersten beiden Filme will er zusammenfassen und dann sollen nochmal jeweils Zweiteiler für die anderen beiden kommen?
Ja,
jeder Teil der Trilogie besteht aus zwei Filmen.
Ja, und das heißt, es ist eine sechsteilige Trilogie.
Genau.
Und das packt noch gar nicht in die Gleichung rein, die ganzen Director Snyder Cut, die wir noch davon je kriegen werden, wo wir noch mehr Farmen in Slow-Mo sehen, wovon ich nicht genug kriege.
Ich habe ein Interview neulich gehört, da hat er erzählt, dass das eine ganz andere Dimension sei.
Absolut.
Also,
würde Science Fiction in dieser Version von Rebel Moon neu denken.
Ja.
Da dachte ich so, hä?
Kohle und Götter, die dieses Schiff bepowern.
Da frage ich mich aber auch so, also eine Stunde länger macht es jetzt denn so krass und wenn es so ist, warum haut ihr denn jetzt nicht endlich mal diesen scheiß Director's Cut raus? Weil es wird jetzt schon seit Rebel Moon 1 davon geredet, dass es diesen Director's Cut gibt. Jetzt heißt es ja dieses Jahr im Sommer und dann kommen die gleich an einem Tag, damit ihr euch 6 Stunden lang Rebel Moon ballern könnt.
Ich hatte neulich irgendwie bei Variety gelesen, da hatten sie geschrieben, dass das offenbar der Versuch gewesen ist, diesen Snyder-Cut zu replizieren. Also diesen, so, ich nehme an, sie wollten vielleicht einen Hype generieren für Release the Snyder-Cut from Rebel Moon, aber niemand will ja, dass das released wird.
Ist auch was anderes. Also Justice League ist eine eingebaute Fanbase. Das ist immer noch Batman, das ist Superman, das ist Wonder Woman und es war auf der Leinwand halt so scheiße, das konnte nur besser werden.
Ich wette, es kommt irgendwann heraus, dass Joss Whedon in Wirklichkeit Rebel Moon 1 und 2 gedreht hat.
Ja, aber
und
dafür sind zu wenige Gags drin.
Und dann kommt der Snyder Cut, der dann seine Vision tatsächlich zeigt.
Ja, also er hat ja auch irgendwann mal, hast du gehört, was der gesagt hat, was nicht off-limit wäre, eigentlich in einem Standalone-Batman-Film bei Zack Snyder, hast du das gehört? Habt ihr das gehört?
Ja.
Dass Batman, dass man sich an ihm vergeht im Gefängnis. Ja, das kann er.
An Batman?
Das hat er gesagt?
Ja, ja.
Das hat er. Warum? Wie kommt man auf solche Gedanken?
Ich habe auch keine Ahnung, in was für einem Kontext. Es wäre noch viel seltsamer, wenn es dazu keinen Kontext gegeben wäre und er einfach gesagt hätte, ja, Batman, Bruce Wayne im Knast, die Jungs fallen über ihn her. Aber das ist wirklich ein Statement. Ihr müsst auch mal den Honest Trailer sehen zu Batman wie Superman. Da wird es auch nochmal aufgeschnappt, dass es gesagt wird. Mhm. Und meine Güte. Ja, deswegen, Zack Snyder, ich habe gerade... weil ich musste danach noch den Rewatch aufnehmen für Man of Steel, den wieder gesehen. Den mag ich ja wirklich krass gerne. Hm. Aber meine Fresse, das ist, also dieses Rebel Moon ist wirklich Durchfall. Ich kann es nicht anders sagen, das ist wirklich Dreck. Ich liebe es ja, was du gesagt hast damals, degenerierter Bullshit. Ja. Degenerierter Dünnschiss. Und das ist es wirklich. Aber reden
was
wir über
kein
Affen.
Bullshit ist.
Ja, reden wir über Affen. Und zwar, ich glaube, bevor wir über den tatsächlichen Film sprechen, Planet der Affen ist ja auch so eine IP, ist eine der ältesten. Ich meine, die gibt's mittlerweile seit wann? Seit den 60er? Erstens noch 60er?
Nee, 68. Nee, 68.
Der erste ist von 68. Ja. Und deswegen im Gesamten, wie steht denn ihr im Gesamten zum Franchise? Zu der neuen Trilogie? Und ja, auch zum Tim Burton-Film interessiert mich.
Ich muss gestehen, ich bin nicht der allergrößte Fan der alten Filme. Den ersten mag ich noch ganz gern, obwohl der Federn gelassen hat. Ich finde, der lässt sich heute nicht mehr so easy gucken aufgrund der Kostüme, aber auch der ist schon arg cheesy, finde ich. Es wird dann ab da nur schlimmer, also weil der zweite Teil ist ja im Grunde ein Remake, so merkst auch, Charlton Heston hatte keinen Bock, wollte ja unbedingt dann sterben. Das Ende vom zweiten Teil macht dann gar keinen Sinn, der Anfang vom dritten aber auch nicht mehr.
Ah, der dritte ist geil.
Und da wird's dann... Also da wurde es dann blödsinnig. So diese Filme habe ich früher im Fernsehen gesehen und habe die auch dann schnell wieder vergessen. Tim Burton wollte das ja so ein bisschen in mein Gedächtnis zurückrufen. Ich weiß noch, ich saß damals im Kino und war total begeistert, als die Musik von Danny Elfman begann. Und das war's dann auch. Also alles ab danach bis zu dem schrägen Ende.
Das ist Twist, so ein random Ende.
Den ich auch bis heute
Abraham
nicht verstehe.
Abraham Lincoln.
Genau, Abraham Lincoln ist zum Schluss zu sehen.
Den verstehe ich aber bis heute nicht, den Twist. Und hab da ehrlich gesagt, als dann Rise of the Planet of the Apes angekündigt wurde, habe ich nur das Schlimmste vermutet. Mhm. Und finde wahrscheinlich wie ihr beide, dass das eine der besten Franchises des neuen Jahrtausends ist.
Ja, also da gebe ich dir komplett recht. Ich muss tatsächlich eine Lanze brechen für Tim Burtons Film. Ich habe die komplette Reihe nochmal rewatcht für Movie Pilot. Und ich finde, als stupider Blockbuster, also jetzt nicht irgendwie ein Film, der was sagen will oder sonst was, sondern als stupider Blockbuster, macht der jetzt überraschend Spaß. Ja. Und ich finde diese Kostüme so geil. Also ich finde die Kostüme im Tim Burton Film und Set Design so fucking geil, dass diese random Handlung, weil der Film erklärt nicht mal, wieso die Affen böse und intelligent wurden. Das waren einfach so. Die waren einfach an Bord und haben das einfach gekapert, obwohl das ganz reguläre Schimpansen waren. Damit musste man sich abfinden, aber ich finde den Film als dumm Blockbuster, so in den frühen 2000ern, spaßig. Aber
also da muss ich aber echt sagen, also ich habe den damals auch im Kino geguckt und als so die ersten Trailer rauskamen, hatte ich mich irgendwie schon auch auf den Film gefreut, weil ich mochte die alten Filme.
Das war ja auch noch die gute Phase von Tim Burton.
Ja, so eben. Ja, ne? So, da hast du gedacht, so da kommt jetzt was Geiles und so, oh, Planet der Affen, mal so ein bisschen neu gedacht. Und die Kostüme mag ich ja auch bis heute. Das, was sie da gemacht haben, das ist schon echt sehr beeindruckend. Aber der Rest schließe ich mich David an. Also, auch Mark Wahlberg, sorry. Aber also das geht irgendwie gar nicht.
Ich kaufe ihm halt nie, ich weiß nicht, wieso sie es immer wieder probieren in Hollywood. Sie möchten aus Mark Wahlberg einen Wissenschaftler in Filmen machen. Warum? Niemand kauft ihm das ab. Er ist es bei Transformers, er ist es am besten in The Happening. und ich weiß nicht warum.
Ja, der Happening ist ja nur Lehrer. Also ja, aber, das ist ja kein Wissenschaftler.
What?
No. Nee, und als dann hier Planet der Affen Prevolution rauskam, da dachte ich schon, okay, was ist das A für ein bescheuerter Titel? Ja. Also, das habe ich sowieso nie verstanden. Diese Titel Prevolution, Revolution und statt Evolution zu machen, ist es dann im dritten Teil Survival. Und jetzt halt auch wieder so dieses englisch-deutsche Planet der Affen New Kingdom. Verstehe ich nicht. Und damals dachte ich halt wirklich, okay, was soll der Dreck jetzt? Jetzt erzählen wir so eine Prequel-Story, bla bla bla. Und ich habe den damals nur geguckt, weil ich unbedingt ins Kino wollte. Und alles, was sonst lief, kannte ich schon. Also bin ich dann doch in Prevolution reingegangen. Und muss sagen, ich finde den, bis heute ist es für mich der stärkste Film der Trilogie. Ich mag den am meisten.
Bei mir War.
Dawn und, also War kommt kurz nach Dawn, aber Dawn fand ich so viel besser. Der erste ist auch stark. Mhm. Ich meine, was sie generell gut machen, ist so diese Reise von Caesar glaubwürdig und sehr detailliert nachzuerzählen. Und dann über diese drei Filme zu spannen, einen Punkt, der jetzt hier beim vierten Teil auf jeden Fall für Probleme sorgt, so, da kommen wir ja sicherlich gleich zu. Aber das war richtig gut. Ich hatte eher noch so Angst wegen James Franco, aber der hat ja nicht viel zu tun.
Naja. John Lithgow war aber sehr gut im Film.
Ich erinnere mich nicht mehr.
Das ist der Vater mit Alzheimer. Das hat richtig wehgetan, finde ich, die Szene mit ihm.
Ja. Ja, auch das war eine schöne emotionale Komponente, ne, zu erklären, warum wird eigentlich gerade geforscht, wie ist das eigentlich entstanden. Das haben die echt stark gemacht. Und Andy Serkis war halt einfach toll da drin, ne? Auch wenn man ihn nicht wirklich erkennt. Und die Effekte wurden dann in der Reihe ja krass. Mhm. Also wenn man sich den ersten anguckt, merkt man es heute noch.
Naja.
Ne? Damals fand ich das auch schon fotorealistisch, aber ne, aus der Retrospektive ist es nochmal was anderes. Aber War sah dann halt schon, sahen die Affen wirklich aus, als wären sie in diese Welt hineingepflanzt. Ich muss sagen, da haben sie es fast sogar noch ein bisschen besser hinbekommen als jetzt in New Kingdom.
Finde ich auch.
New Kingdom sieht auch toll aus, aber du merkst schon, dass alles digital ist an vielen Momenten. Bei War war es viel so, dass sie, wenn sie durch Schnee geritten sind, ist es Schnee gewesen. Und hier war es, glaube ich, häufig nicht so.
Mhm. Na, bei mir war es so, ich habe auch den Trailer gesehen zu Rise damals und dachte, warum? Warum passiert das? Es war generell so ein Jahr, wo so viele Prequels kamen. Zu unterschiedlichen Sachen. Und wir hatten gerade X-Men Origins hinter uns und gerade so verkraftet.
Stimmt, ja.
Und dann kam X-Men First Class und ein oder zwei Monate später Rise. Und ich war tatsächlich in New York und es hat so krass geregnet, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt ins Kino, weil du kannst dich nirgendwo mehr unterstellen. Es ist wirklich furchtbar. Und da lief schon Rise. Ich so, ja, okay, komm, lass Planet der Affen gucken. Und wir konnten nicht glauben, wie geil das war. Also wir waren wirklich hin und weg. Da ist ja diese Szene, wo Caesar das erste Mal schreit, dieses No. Das ganze Kino, man hätte wirklich eine Schraube fallen lassen können. Es war so unglaublich. Und diesen ganzen Film.
Ist denn eine Schraube fallen?
Ja,
normalerweise eine Nadel fallen.
Okay, ich hab's nicht so mit Redensart.
Aber Nadeln darfst du nicht ins Kino mitnehmen.
Ja, Schrauben schon. Schrauben schon.
Gebe ich Yves hat immer eine Tasche voll Schrauben dabei.
Ja, ich hab eine Schraube locker. Ja. Naja, was ich geil fand an dieser Trilogie ist, das ist ja für mich die beste Trilogie seit Herr der Ringe, wirklich. Weil jeder Film baut halt so ein bisschen auf den anderen auf, aber sie erzählen trotzdem noch mal eine eigene Geschichte. Und Caesar Werdegang, ich meine, der erste ist eine Moses-Geschichte. Der wächst bei den Menschen auf, dann wird er mit seinem Volk da irgendwie vereint und holt die raus. Das fand ich richtig geil. Der zweite ist Hamlet ein bisschen mit Affen, so mit dem bösen Onkel und dem jungen Prinzen. Der dritte ist eigentlich schon fast eine Holocaust-Geschichte. Und diese drei Filme haben mich...
Aber auch wieder Moses.
Ja, auch ein bisschen Moses. Auch Moses am Ende. Aber das hat, oder John Connor für die Terminator-Fans. Er ist der John Connor der Affen. Und diese Reihe hat mich so geflasht. Und gerade mit dem zweiten, den Matt Reeves übernommen hat. Ich weiß, ich habe diesen Teaser gesehen. Ich fand auch damals, was sie bei War und Dawn so gut gemacht haben, die Trailer-Kampagne war nicht transparent. Das heißt, du siehst den ersten Trailer zu Dawn und du siehst einfach nur diese Kriegsbemalung und diese Handgeste da von Caesar und denkst, okay, die Affen greifen jetzt die Menschen an. Jetzt passiert, ist eine Eröffnungsszene, wo die ein Reh jagen. Und darum ging es gar nicht im Film. Und bei War denkst du auch die ganze Zeit, okay, aber jetzt passiert's, die ballern sich einfach gegenseitig weg und Affen schmeißen mit Scheiße, weil das ihre natürliche Waffe ist. Passiert auch nicht. Aber das finde ich gut. Kingdom ist krass transparent eigentlich vom Marketing her, finde ich. Außer, dass der King selbst sehr spät auftaucht.
Ja, und Kingdom ist aber, wenn wir kurz beim Marketing bleiben, guckt euch nicht den Final Trailer an, ja, ist der ganze oder sowas. Film. Also nein, aber vor allen Dingen wird ja eine der großen Überraschungen schon im Trailer gespoilert, wo ich mir denke, okay, zu viel Disco. Ich habe den zum Glück erst im Nachhinein geguckt, aber dachte mir da halt auch schon so, warum packt man sowas in den Trailer? Also ist vielleicht dann später für den Spoilerteil oder so, aber gut, wenn es im Trailer ist, ist es eigentlich auch schon kein Spoiler mehr. Ne?
Ja, aber das waren ja jetzt bei einigen Trailern so, also Abigail zum Beispiel.
Ja gut, das ist das schlimmste Beispiel.
Ja, das geht gerade gar nicht. Aber viele waren jetzt in den letzten Monaten so, wo Robert und ich auch oft da saßen und dachten, hä, warum Madame Web zum Beispiel wirbt ja mit Figuren, die nicht drin vorkommen.
Viele aber andere, Madame Web war geil.
Ja, ja, gebe ich dir recht, Yves, Jahresbestenlistenkandidat oder?
Top 1.
Also nicht Jahresbesten, Bestenliste aller Zeiten.
So aller Zeiten.
Aller Zeiten, also IMDb lügt.
Ja, das ist das Gute, dass heute der Teil mit Ahnung von Nerd und Kultur hier ist, der uns solche Sachen sagen kann.
Genau.
Ey, komm schon, ich meine Mutter war im Amazonas und hat nach Spinnen gesucht.
Ja, und dann war sie tot. Gibt's noch Döner?
Ja, und als die Trailer rauskam für Kingdom, war ich, glaube ich, somit am skeptischsten, weil ich halt so ein Riesenfan von dieser Trilogie bin rund um Caesar. Ich mir dachte, kann das überhaupt funktionieren? Und auch nicht mehr mit Red Reeves. Und jetzt ist es ja auch kein Fox-Film streng genommen mehr, es ist ja ein Disney-Film. Und
so war es bei uns, bei Robert. Robert hatte das auch und ich habe den geguckt und dachte von Anfang an, doch, irgendwas ist da. Ne? Auch natürlich bei mir war so die Frage, was soll das, was erzählen sie jetzt? Brauche ich das auch wirklich? Und das ist eine Frage, die sich dann auch im Film so ein bisschen weitergesponnen hat. Aber du merktest auch im Trailer direkt schon wieder, es gab dann diesen Shot, wo der Adler auf seinen Arm fliegt oder wo er ein bisschen in diese Weite hineinreitet und man sah A deutlich, dass sie auch wieder lange Einstellungen haben, ja, und sich Zeit für eben sowas Simples nehmen wie er reitet wo lang oder der Adler landet. Und das ist ja ein bisschen für mich das Steckenpferd dieser Reihe, die sich ganz viel Zeit für Szenenaufbau und für Charakteraufbau und vor allen Dingen für Worldbuilding nimmt, was ja der moderne Blockbuster eigentlich fast nicht mehr macht. Ne? Modern Web ist ein echt gutes Beispiel. Das geht ja in einem Affenzahn dadurch und du hast das Gefühl, die Szenen, wo sie eigentlich mehr erzählen müssten, die passieren so. Ich bin mal kurz in Bolivien. Entschuldigung, seid ihr die Spinnenmenschen? Ja, sind wir. Okay, dann bin ich jetzt schnell wieder zurück in New York. Das geht ja.
Ne? Das sind alles Argumente für den Film.
Das passiert innerhalb von 5 Minuten und dieser neue Film, werden wir gleich dazu kommen, macht das halt. Und das sah man im Trailer meiner Ansicht nach schon wieder ganz gut.
Ich war ein bisschen, ich sag dir, was mich abgeschreckt hat. Also im allerersten Teaser.
Die Frau, die da drin vorkommt.
Nee. Okay. Im allerersten Teaser sieht man diesen Adler und da spricht er, also ich glaube, das ist ein Satz, der gar nicht im Film vorkommt, spricht er irgendwas von seinen Träumen, was mit ihm geredet wurde. Und ich so, oh, gehen wir jetzt echt in diese esoterische Richtung, dass er jetzt irgendwie richtig mit Adlern sprechen kann und das jetzt so mystisch ist. Ich so, oh, das geht ja ganz weit weg von Planet der Affen. Und da dachte ich mir,
Planet der Adler.
Ja, nee, ich dachte mir, das ist jetzt so Beast Warrior mit einem Affen und ich konnte mir auch gar nicht vorstellen, es reicht, der erste Teaser ist so fucking vage, du siehst ja gar nichts, du siehst den erst mit dem Adler.
Beastmaster.
Stimmt, aber es gibt auch Beast Warrior, oder? Gibt es nicht beides? Nee, Beast Warrior sind die Transformers.
Ja, ja. Beastmaster, du meinst schon den für alten 80er-Jahre.
Ich meine den alten 80er-Film, ja. Beastmaster, stimmt. Du siehst da diesen Caesar-ähnlichen Affen, ich meine, sieht genauso aus. Die haben auch darauf geachtet, dass er dieses ähnliche Mal da auf der Brust hat. Und er sieht auch aus wie Caesar in Rise, finde ich. Und zum Schluss siehst du diesen König, der einfach schreit, what a lovely day. Ich so, ja, kenne ich aus Mad Max den Spruch. Und das war's. Erst der zweite Trailer, der aber auch noch nicht zu viel verrät, hat mir so ein bisschen gesagt, okay, ich glaube, das könnte doch irgendwie was werden. Und das bringt uns dafür, wie fanden wir denn Kingdom of the Planet of the Apes? Erstmal kurz zusammengefasst, wie uns der Film gefallen hat. Sebastian.
Ich fand es erstmal nicht schlecht, dass sie einen sehr, sehr langen Zeitsprung machen. Also es sind ja irgendwie so hunderte von Jahren. Und die Welt, die wir dann sehen, ist ja nochmal deutlich anders als das, was wir zuletzt zu Gesicht bekommen haben. Und da war ich tatsächlich sehr hooked so. Also dieses Worldbuilding, was David ja schon angesprochen hatte, mich echt umgehauen. Gerade die ersten 70 Minuten, finde ich, sind absolut grandios und auch unbedingt fürs Kino gemacht. er hat mich immer wieder stark an Horizon Zero Dawn und Forbidden West, ja, so diese Spiele erinnert, wo du ja auch wirklich so in dieser Postapokalypse rumrennst.
Ist da nicht einer geplant eigentlich, ein Horizon Zero Dawn Film?
Ich meine ja, dass da auch irgendwie was im Argen liegt. Aber
also angekündigt werden sie ja alle, ja, und dann, ja, kommt
gut,
da
ich meine, jetzt sind wir ja gerade in einer guten Phase für Videospielverfilmung, also warum nicht auch das? Und der Film zeigt es, wie zumindest die Welt aussehen könnte. Für mich lässt er halt sehr nach in der zweiten Hälfte. Da passieren mir einfach zu viele Dinge, die sehr konstruiert wirken, gerade wenn es um Nova geht. Und ich finde auch das ganze Thema der Affenkönig und die Lehren von Caesar, so dass da gibt es so Sachen, die angerissen werden, die spannend angerissen werden, aber dann halt nicht weiter vertieft werden. Und gerade wenn wir halt sowas wie hier Planet der Affen Survival, den dritten, haben, wo ja sehr stark sowas wie dieses Holocaust-Thema angesprochen wird, hätte ich mir das dann auch im jetzt neuen Teil gewünscht, dass sie so ein bisschen mehr auf dieses ganze
Drama,
Religionskritik da eingehen, die da ja auch noch eine Rolle spielt. Also von daher bin ich so ein bisschen zwiegespalten.
Ja, bei mir war es ähnlich wie bei dir. Auch am Anfang war ich überrascht, wie viel Zeit er sich wieder nimmt. Mhm. Und dann werden langsam Figuren eingeführt und es erinnert an klassisches Abenteuerkino, wo ein Held erstmal ist da eigentlich gar nichts. Es gibt so ein Event, der passiert, der auslöst, dass er losreitet. Und dann gucken wir mal, wen er so trifft und was so passiert. Es gibt nicht dieses klare, das sind die Bösen, da musst du hin und das wird dann passieren, sondern er bleibt damit auch so ein bisschen offen und erklärt sich nicht direkt von Anfang an. Was eher mein Problem gewesen ist, und das kam dann auch in der zweiten Hälfte, mir wurde dann immer klarer, dass ihnen so ein bisschen der Kern fehlt, also dieser Twist, der mir eigentlich sagt, warum ist denn das jetzt hier entstanden? Mhm. Sondern diese Frage, die ich schon beim Trailer hatte, war ja, okay, jetzt die Geschichte von Caesar ist beendet, der Aufstieg der Affen, zum Planeten der Affen, der ist jetzt quasi vollzogen, was kommt nun? Und am Anfang sieht man dann erstmal so eine Affenzivilisation, die leben so vor sich hin, in Holzhütten, da hat sich offenbar in diesen 100 Jahren nichts getan. Da habe ich oft ein paar Probleme mit der Glaubwürdigkeit auch gehabt. Das wurde hinterher sogar noch ein bisschen schlimmer. Dann kommt mit Freya Allen, die Nova spielt, den Charakter rein, bei der erstmal nicht klar ist, was ist mit ihr los. Und mich hat so lange diese Frage begleitet, was kommt jetzt? Was ist der Kniff? Und der kommt aber ehrlich gesagt nicht wirklich. Der ist mir bis zum Ende nicht so richtig klar geworden, was die Kernerzählung gewesen ist. Weil wenn du sagst, so Dawn war, hatte was von Hamlet, der letzte was von Holocaust und der erste war ja quasi so ein Character-Piece über Caesar. Was ist der jetzt hier? Weil Noah wird so als Figur gezeichnet, bei der ich zum Beispiel, also der neue Affe, bei dem ich zum Anfang zum Beispiel auch, der sitzt ganz häufig da und guckt traurig ins Nichts. Und ich habe nicht verstanden, warum. Also ja, sein Konflikt wird mir nicht klar.
Da werden auch Sachen nur behauptet. Also so am Anfang, und das ist kein Spoiler, hat man das Gefühl, dass er irgendwie mit seinem Daddy nicht klarkommt.
Genau.
Also es wird irgendwie gesagt.
Aber warum? Das wird nicht klar.
Gar nicht. Und dann sieht er seinen Papa und sein Papa ist der netteste Mensch, also der netteste Affe der Welt und nimmt ihn direkt in den Arm und sagt, ich hab dir lieb. Und
ich dachte dann, es ginge darum, dass er, es ist ja so, sie leben ja in so einem Adlerclan und in diesem Adlerclan gibt es die Tradition, Eier zu holen, aus denen neue Adler ausschlüpfen und die bonden dann mit dir und dann bist du so ein Adlerkrieger. Und ich habe auch da, er hat offenbar das vielleicht im Jahr davor nicht erreicht oder er hat Angst vor der Prüfung, so richtig ist das nicht durchgekommen.
Aber die Idee fand ich cool mit dieser Kultur, muss ich sagen. Das hat richtig Spaß gemacht.
Das fand ich auch interessant. Er wird dann nur halt sehr klassisch. Ne? Es gibt dann diese klassischen Konflikte auch unter den Affen und dann gibt es ein paar neue Aspekte, was die Menschen betrifft. Haben wir einen Spoiler-Part am Ende?
Yeah.
Ja.
Also von mir aus können wir auch jetzt einfach sagen, ob wir den empfehlen oder nicht empfehlen und können für mich dann auch rübergehen in Spoiler.
Ich glaube, wir reden da kurz noch drüber. Auf jeden Fall gab es da so ein paar Momente und gegen Ende wird er dann, da hat er dann so ein paar Sachen, die mich gestört haben. Aber insgesamt muss ich sagen, ist es trotzdem für mich immer noch ein Ausnahmeblockbuster, der so anders wirkt als die meisten anderen, weil er sich Zeit nimmt, da dürfen Charaktere und Geschichten noch passieren. Aber ich finde, er kommt deutlich stärker ins Wanken als Dawn und War. Ich erinnere mich nicht mehr so sehr daran. Ich weiß noch, dass ich Rise, habe ich 3,5 Sterne gegeben, dem jetzt auch, weil ich beide sehr gut finde. Aber der hier tendiert fast schon so in Richtung 3 Sterne, also nur gut, weil dann wird's, ne, ist bei dir, du hast ja auch gesagt, so eher so in der Richtung.
Ja, ja, absolut. Also da.
Ist bei mir ähnlich. Also ich finde halt diese ersten drei Filme, die sind so stark, aber die sind halt auch, jeder einzelne Teil für sich ist super, aber auch noch als Trilogie ist es geil. Und bei Rise gab es schon Szenen mit Caesar, die mich echt emotional getroffen hatten. Also es gab es wirklich schon im ersten Teil, wo ich wirklich kurz davor war, so eine Träne zu verdrücken.
Ja.
Und hier gibt es das nicht wirklich, muss ich sagen. Es gibt nicht eine Szene, die so einen richtig harten, emotionalen Punch mir verpasst hat, obwohl auch tragische Sachen passieren, aber ich mich irgendwie nicht so krass darum jucke. Weil du
Noah ja auch zum Beispiel
noch
nicht kennst.
Genau, ich kenne ihn nicht richtig, ja.
Genau, und Freya Ellen zum Beispiel auch, die passiert eigentlich erst an einem Punkt, wo dann auch ein größerer Twist hinzukommt und der allergrößte geschieht dann eigentlich fast noch am Ende, wenn dann der Film eigentlich schon beendet ist. Mhm. Und man merkt so ein bisschen, das wirkt wie der Auftakt vielleicht einer neuen Trilogie.
Soll es ja auch sein, ja.
Soll es sein?
Soll es sein, ja.
Ja, ja. Also das haben sie ja, es gab ja schon letztes Jahr Artikel, die gesagt haben, dass Disney wohl schon vom Drehbuch so begeistert ist, dass sie das unbedingt weitermachen wollen. Weswegen ich so das Gefühl habe, gerade dieses Ende, das wirklich so rangeklatscht wirkt, dass das im Nachhinein noch dazu geschrieben wurde, um zu sagen so, und hier haben wir jetzt so den Startschuss für die weiteren Fortsetzungen, weil da ist ja dann zum Beispiel auch die Frage, wenn du wirklich jetzt schon in Fortsetzung denkst, mit wem machst du das denn? Ich finde, in diesem Film ist die Geschichte von Noah komplett auserzählt.
Ja.
Also der kriegt ja auch am Ende irgendwie quasi das, weswegen er losgezogen ist. Und da wüsste ich jetzt zum Beispiel auch nicht, wie man jetzt sagen würde, für den nächsten Teil so, und jetzt ist der Affe wieder zurück. Zumal, da gebe ich euch auch recht, so emotional war man mit dem halt nicht so krass verbunden. Ich muss sagen, ich fand diesen Schimpansen Raka, den er dann zwischendurch kennenlernt, der ja schon so ein bisschen älter ist, der ja so eine Art.
Ist das nicht ein Orang-Utan?
Oder Orang-Utan. Orang-Utan.
Biologie-Podcast.
Entschuldigung, dass ich mich jetzt nicht mit den Affenspezifikationen aus.
Das ist schon wie Marco.
Ja, echt. Ja, ich kenne mich halt nicht aus.
Ey, einer muss den vertreten, während er sich die Sonne auf dem Pelz scheinen lässt.
Ja. Aber Raka zum Beispiel fand ich fast schon spannender und interessanter.
Aber der hat für mich auch Fragen aufgeworfen, muss ich sagen. Weil. Raka ist so ein Affe, der so spricht, wie ich mir vorstellen würde, dass die Affen mittlerweile sprechen können.
Ja.
Weil der spricht richtig fließend und das siehst du halt auch im Trailer. Mhm. Der redet, also richtig komplexe Sätze und muss da nicht zwischendurch noch stoppen, um irgendwie zu atmen oder irgendwie dieses Grunzige in der Stimme zu haben. Aber der komplette Clan rund um Noah und auch später um dieses Kingdom, die sprechen ein bisschen besser als Caesar am Ende von War. Und ich so, das sind wie viele Jahre vergangen?
Aber das ist ja das, was David vorhin schon meinte. Also die Entwicklung der Affen, dafür, dass irgendwie 300 Jahre vergangen ist, macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Vor allen Dingen die Affen in Teil 2 konnten schon schreiben und ja auch zum Teil lesen. Die haben ja da auf dieser Felswand, wo sie ihre Regeln raufpacken. Und jetzt hast du Raka, der zwar weiß, dass die Symbole der Menschen eine Bedeutung haben, aber er kennt diese Bedeutung nicht mehr. Und ich hatte auch irgendwie die ganze Zeit immer vermutet, okay, wenn du jetzt eine Fortsetzung machst, dann zeig mir Affen, die mehr so auf dem Niveau sind wie damals 1968 in dem Originalfilm, wo die ja schon Klamotten haben und Wissenschaft und sowas alles.
Das sind die richtig eloquent.
Das hat mich hier auch immer wieder so ein bisschen irritiert, dass es so, also wenn sie gesagt hätten, dieser Film spielt 50 Jahre nach dem letzten, dann hätte ich es irgendwo noch mehr verstanden, als jetzt zu sagen, ja, es sind 300 Jahre ins Land gezogen und die Affen sind letztendlich nicht groß viel weiterentwickelter als vorher.
Im Grunde sind sie stehen geblieben und reiten durch eine Zivilisation, in der überall so Artefakte von Technologie liegt, die man halt nutzen könnte, was ja auch wieder andere Clans offenbar tun. Mhm. Ne? Es gibt ja dann einen anderen Clan, der dann mit so Waffen regelrecht ankommt und dann gibt es dann eben noch die Perspektive der Menschen und da wird es für mich super diffus und da sollten wir vielleicht dann in den Spoiler-Part wechseln.
Ja, ich würde einfach jetzt sagen, Spoiler, 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 das heißt, egal was ihr sagen möchtet, das ist jetzt go, go, go und wir haben euch gesagt, wie wir zu dem Film stehen, ich glaube, wir alle drei mögen ihn, aber für mich, wie gesagt, kommt er nicht wirklich an die Originale, also an die erste Trilogie an. Was ich auch sagen muss, ich habe davor über das Ende so ein bisschen gekratzt, du meinst, dass du glaubst, das waren Reshoots, die so ein bisschen dieses Gefühl geben, dass eine Trilogie draus wird. Und das fand ich eigentlich das Spannende an der Original, also ich sag mal Original, an der letzten Trilogie, dass jeder Film so ein Ende hatte, dass dort auch hätte Schluss sein können. Du guckst diesen Rise-Film und am Ende sagst du, ah, okay, das ist der Film, der sagt, warum die Affen klug werden.
Ja.
Fertig. Der zweite sagst du, ach, das ist der Grund, warum die Welt im Arsch ist, wegen der Krankheit. Und da hätte auch Schluss sein können. Dann siehst du den dritten so, ach, deswegen sind die Menschen wirklich stumm. Später, aber hier hätte jedes Mal Schluss sein können. Also man brauchte nicht noch einen Film, aber das war ganz cool, wie sie das gemacht haben. Und hier hat man das Gefühl,
lose Enden werden offen gelassen.
Ja, genau.
Die man nicht erklären kann. Und also die sich auch aus diesem Film nicht erklären lassen. Ne? Also es ist nicht so, dass man da eigene Schlüsse ziehen könnte, sondern brauchst einen möglichen weiteren Teil, der eben noch nicht gegreenlightet ist. Und ob der kommt, entscheidet sich halt letzten Endes an der Kinokasse. Und du wirst dann, wenn es nicht so wäre, einen unkompletten Film haben. Und den hast du ja jetzt im Grunde schon. Man muss dann so auf den Goodwill hoffen, dass da mehr passiert. Und das ist eigentlich kein so eloquentes Filmemachen. Und es ist eigentlich, ne, je mehr ich drüber nachdenke, habe ich das Gefühl, dieser vierte Teil wirkt halt so wie so ein Appendix oder ein Spin-off, dass man ranklatscht, das immer noch gut genug ist, aber bei dem man schon merkt, so ist so ein diminishing return passiert. Ich meine, immerhin sind sie nicht in der Vergangenheit zurückgereist und in den 70er Jahren angekommen und werden jetzt...
Spaceballs, there goes the planet.
Ja, oder so.
Ja, aber jetzt sind wir im Spoiler-Teil. Also Nova stellt sich heraus und das sieht man ja im Final-Trailer, die kann richtig sprechen, während alle anderen Menschen ja eigentlich schon wie Tiere stumm einfach durch die Walachei da rennen.
Und sie heißt nicht mal Nova.
Und sie heißt nicht mal Nova, sondern sie heißt May. Und am Ende stellt sich heraus, dass der Bunker, in den ja hier Proximus Caesar, also der Affenkönig, rein will, da klaut sie irgend so einen Sender, irgend so einen großen Chip und bringt den zu einem anderen Bunker, wo richtig schön Fallout-mäßig alles voll mit Menschen ist, die nur darauf warten, dass sie jetzt so eine neue Platine bekommen, damit sie dann über irgendwelche alten Satellitenschüsseln Kontakt zu irgendwelchen Leuten aufnehmen, die nach 10 Sekunden auch schon direkt antworten und sagen, oh geil, schön, dass ihr da seid. Und du fragst dich so, okay, also in diesen 300 Jahren, die Affen sich kein Stück weiterentwickelt haben, gab es aber offensichtlich und wie gesagt, wirklich so Fallout-mäßig zig Bunker, wo genügend Leute drin gehockt haben, so mehr Generationen Bunker, um jetzt einfach nur darauf zu warten, zu sagen, okay, und jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt holen wir uns die Erde zurück, oder? Also
und nur in einem Bunker davon waren aber die Daten für die Satelliten verstaut, die dann dazu führen können, dass man miteinander kommunizieren kann. Ich hatte tatsächlich am Ende, als sich so diese Satellitenschüsseln bewegen, dachte ich so, oh, was kommt jetzt? Irgendwas mit Weltraumstation, Hilfe. Und dann war es dann doch nur Kommunikation, was ehrlich gesagt auch wieder, das wirkt geerdeter. Ne? Schlimmer wäre gewesen, wenn da jetzt irgendwas mit Weltraumstation gekommen wäre.
Da hast du ein CGI verjüngt aus dem
Weltraum. Oder sowas.
Na, aber das können sie ja noch bringen, weil im ersten Teil du ja diese Raummission,
Icarus,
die Richtung Mars fliegen will und die ja dann verschwindet.
Ah.
Weil sie haben ja schon das hatten sie, glaube ich, im ersten Teil so ein bisschen als Teaser für, und so passiert es denn mit Charlton Heston, weil da ist ja sein Raumschiff, das ja dann auch in der Zeit.
Ja.
Da gibt es die Szene mit dem Zeitungsträger.
Genau.
Und der schmeißt so eine Zeitung vor eine Tür und da steht Lost in Space? Fragezeichen.
Ja. Und deswegen, und da hatte ich halt gedacht, so, okay, und jetzt bauen sie das auf, dass diese Raummission auf einmal wieder zurückkommt. Ja. Bei Wes Ball, der Regisseur hatte jetzt letztens so ein Interview mit ihm gelesen, wo er halt auch meinte, so, sein Wunschende für diese Trilogie, und er redet halt auch die ganze Zeit nur von Trilogie, wäre halt, dass du es so Rogue One-mäßig machst. Dass wenn du den letzten Teil seiner neuen Trilogie guckst, dann kannst du direkt ansetzen mit dem alten Planet der Affen. Also sprich, wahrscheinlich würde er sagen, wir sehen zum Schluss dieser Trilogie wie ein Raumschiff in so ein See fällt und dann ist es die tatsächliche Story von Charlton Heston.
Okay.
Also das glaube ich, werden die auch irgendwie noch so machen, weil das hängt ja einfach noch so sehr in der
ich
Luft.
Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wo das jetzt hin will. Ich finde, dieser Teil jetzt, New Kingdom, hat sich gar nicht wirklich von der Stelle bewegt. Mhm. So, also auch erstmal kommen wir an in der Zukunft 300 Jahre, wie du schon auch sagtest, in der eigentlich kein Fortschritt passiert ist, aber unter der Erde gibt es noch Strom, die Menschen haben so förmlich so Städte, in denen sie sich organisiert haben. Also gibt es offenbar, ne, wird auf einen Konflikt hingearbeitet in der Zukunft, in einem nächsten Teil vielleicht, wo dann doch nochmal der Krieg zwischen Menschen und Affen passiert. Aber jetzt dann mit Menschen, die alle ganz normal sind wie vorher, was auch, warum sind die jetzt nicht krank? Ne, es ist ganz viele Fragen sind dann leider aufgekommen. Ich meine, klar, die Generationen können sich ja auch unter den Menschen dann die Lehren beibringen und sagen, so funktioniert das. Aber ich fand das schon interessant, dass Freya Allen dann losgeschickt wird und die Technik dann kennt in diesen anderen Bunkern. Und also insgesamt hatte ich da viel zu viele Fragezeichen. Unter anderem gab es auch dann auch so Situationen, wo sie dann den Einstieg in diesen Bunker präsentiert und es ist dann eine Lüftung, wo die Affen offenbar nie gewesen sind. Mhm. Also sie versuchen die ganze Zeit, das ist ja ein großer Plotpoint des Films, ist, dass der Affenkönig Proximus in einen Bunker rein will, bei dem man nur einmal um die Ecke laufen muss. Um dann zu sehen, dass man da auch hätte einsteigen können und weiß ich nicht. Da dachte ich so, solche Patzer haben sich die drei Filme vorher nicht erlaubt.
Na, vor allem, ich fand es bei der Sequenz schon bescheuert, dass sie halt Noah und seine kleine Truppe da an diesem Cliff entlang führt und dann genau auch die Stelle von unten am Cliff, also und hier jetzt hoch und da ist dann das so. Und dann im Bunker rein und sie finden sich ja auch sofort zurecht und der Strom funktioniert halt auch noch, weil Generatoren halten halt auch 300 Jahre lang aus. Also ja, das war so ein Plot, der war mir zu viel des Guten.
Aber was ich hier wirklich mochte, war die Tatsache, ich dachte, das wird so sein wie in den anderen Affenfilmen, dass hier May trotzdem, sag ich mal, so Good Girl ist und sie mit den Affen zusammenleben will am Ende. Ich fand's krass, dass sie trotzdem ihre ganz eigene Agenda verfolgt. Das fand ich irgendwie spannend, dass so im entscheidenden Punkt sie eine Knarre zieht und die eigentlich auch auf alle Affen richtet. Und selbst zum Schluss, wenn sie dieses Abschiedsgespräch mit Noah hat, wo die sich ja selber diese Frage stellen, können Affen und Menschen überhaupt zusammenleben? Und sie sagt, ja, das hat uns gehört. Und er fragt ja, was gehört uns dann noch? Das fand ich eigentlich ganz cool, diese Idee.
Ja, ich die Ansätze sind immer noch da. Ne? Ich finde auch, was ich ganz nett finde, diese Verweise auf die christliche Mythologie. Jetzt merkt man ja schon so, wenn Charaktere über Caesar sprechen, das hat was Jesusartiges.
Ja, gibt dann ist schon der Affenmessier.
So Kulte und es ist dann an anderen Stellen wieder auch so plump, ne? Unser Hauptcharakter heißt Noah und am Ende gibt's eine Flut. Ach, naja.
Aber diese Szene hatte ich aber auch das Gefühl, die war 1:1 aus Avatar 2, wo sich alles füllt und die so hochklettern müssen und so weiter in diesem Schiff. Das war doch, war das nicht bei Avatar 2?
Ja, gab's ja schon. Gut, in der Filmhistorie. Ich meine, ich nehme eher an, dass sie sich Alarmstufe Rot mit Steven Seagal.
Ja, da gehe ich auch von aus.
Ja. Das ist das
Vorbild. Haben sie auch Titanic geguckt und ich dachte, Mensch, guck mal, das läuft auch voll mit
Wasser. Aber Alarmstufe Rot 2 ist schon.
Nee, 2 ist ja im Zug.
Stimmt.
Du bist wieder nicht informiert. Schade, dass Marco nicht hier ist. Der hätte jetzt
der wüsste es.
Ja.
Stimmt, der am ersten ist ja. Ja, da springt die eine aus der Torte, da erinnere ich mich.
Ja, aber Erika Eleniak.
Ja, ich wollte es nicht sagen.
Aber diese religiösen Sachen, das finde ich auch, das ist ja der Punkt, den ich vorhin schon im spoilerfreien Teil meinte, so, weil du bringst mit Rucka so eine Figur rein, der halt viel über die Lehren von Caesar redet, der ja auch noch dieses Fenstersymbol.
Das ist so toll, dass das noch da ist.
Und dann hast du jemand wie diesen Proximus, der ja auch eigentlich die Lehren von Caesar vertritt, aber sie ja so
missinterpretiert,
damit es halt für ihn irgendwie passt. Und das hätte ja auch irgendwie einen spannenden Clash geben können, so. Aber das wird halt mal hier und da so ein bisschen angeteasert und dann ist auch schon wieder vorbei.
Und ich finde, er war die böse Version von King Louis, also so 1:1. Er will wissen, wie die Menschen Feuer machen. Und diesmal will er wissen, wie die Menschen Bum-Bum machen. Also es gab so ein paar Sachen, die, was du vorher schon gesagt, nicht nur Plothole-mäßig, sondern auch Build-Up- und Payoff-mäßig, die sich die anderen Filme nie erlaubt hätten. Zum Beispiel, ich weiß, als ich Rice gesehen habe, ich war mir gar nicht sicher, werden die Affen in diesem Film je reden? Und habe mir diese Frage dann auch irgendwann gar nicht mehr gestellt, weil ich so immersiv in der Story drin war, dass wenn dieser Moment kommt, wo Caesar No schreit, mir die Kinnlade runterfällt. Mhm. Und hier gibt's etwas, was so offensichtlich aufgebaut wird, was dann zum Schluss zurückkommt, wo ich mir dachte, natürlich besiegt er den so. Und zwar, du musst dein Adlerlied singen. So, und ich hab's noch nie gesungen, aber jetzt singe ich's und dann kommen die Adler wie bei Herr der Ringe und retten den Tag last minute. Das fand ich ein bisschen,
Das war wirklich Hardcore-Kitsch. Also da da war ich hin und her gerissen zwischen, ja, es ist die konsequente Weiterführung der Erzählung, die sie aufmachen, aber an die also das Ding ist, ich habe mich gar nicht mehr dran erinnert irgendwann, weil diese ganze Adlernummer mit diesem Stamm und seiner eigenen, mit seinen inneren Konflikten, die er am Anfang hat, die verfliegt im Laufe der Handlung ja förmlich, weil es nie wieder zur Sprache kommt. Und dann ganz am Ende sagt der Film dann, ach so, wisst ihr noch vor 2,5 Stunden, weil der geht ja auch echt lang, der Film, muss
ist
man
der
sagen.
Ist der längste der Reihe.
Ja, wisst ihr noch da? Da hatten wir, ne, und jetzt nochmal, und das war, war.
Aber das mit dem Adler ist ja auch echt so, das, wir nennen es jetzt Chekhovs Igel, weil, ich meine, es wird ja von Anfang an auch so, das ist ja dann auch nicht sein Adler, sondern ja der Adler von seinem Vater, und der mag ihn ja eigentlich nicht, und er versucht dann halt immer wieder diese Annäherung, und erst zum Schluss, wenn es dann halt der Plot braucht, dann wissen aber auch nicht nur der Adler, sondern alle anderen Adler auch, dass alle, die nicht singen, die müssen wir jetzt attackieren. Und es ist dann halt nur der eine Affe, der nicht singt. Also hauen wir den dann irgendwie zu Mus. Und das fand ich auch ein bisschen. Das
wir haben jetzt aber noch gar nichts über die optische Finesse gesagt. So, ich finde, der sieht fantastisch aus. Die Affenhaare sind irre. Ich finde aber auch, dass er so ein paar Setpieces hat. So auf der Brücke zum Beispiel, in der Mitte gibt es eine Szene, wo unser Racker ja dann leider ins Wasser gezogen wird. Ich dachte, da kommt noch mal ein Moment, aber dann nicht. Weil
das fand ich krass, dass die den schon verabschieden im ersten Teil, weil ich dachte, das wird so der neue Maurice.
Ja, so ein bisschen, genau. Und so wurde
Teil
aufgebaut.
Zwei finden wir heraus, dass er das überlebt hat.
Er ist ja vor allen Dingen auch in dem Moment, wo wir in dieser an diesem Punkt, an dieser Handlung sind, ist er der ausgefeiltere Charakter im Vergleich zu Noah, sodass ich dachte so, oh nein, warum er denn jetzt?
Ja.
Aber dieses Setpiece fand ich nett. Auch gegen Ende kommen immer wieder Situationen, das fand ich schon stark. Ich fand den optisch oder audiovisuell echt beeindruckend wieder, auch wenn er mehr auf Digitales setzt als die Vorgänger, was bei so einem Film komisch ist zu sagen, aber ich finde, man merkt es immer. Aber im Vergleich zu vielen anderen Blockbustern, die wir so bekommen.
Ja, der sieht super aus.
Bin ich vollkommen bei dir.
Also der sieht absolut klasse aus. Und was ich auch geil finde, ist, dass hier haben wir einen Reihenclan von Schimpansen am Anfang. Und die haben sich selbst dort Mühe gegeben, dass nicht ein Schimpanse dem anderen absolut gleicht. Also das fand ich allein schon geil. Du lernst auch diese zwei Freunde von Noah kennen am Anfang. Was ich eigentlich ganz cool fand, wo die da am Anfang so rumgeklettert sind, um die Eier zu stehlen. Ich fand, man hat uns dieser beiden Figuren schon fast richtig beraubt. Das wäre ein bisschen cooler gewesen, wenn die ihm auf diesem Roadtrip so ein bisschen begleitet hätten und wir dann so ein bisschen die Bonding-Experience zwischen dieser Gruppe hätten oder auch verstanden hätten, wie diese Dynamik so richtig funktioniert, weil später bringen die ja zurück. Aber dann ist so, ach so, ja, ich hab's ja auch noch. So.
Aber da muss ich, wie gesagt, die ersten 70 Minuten finde ich wirklich grandios. Da bin ich auch bei dem, was David vorhin schon meinte, dass dieser Film sich tatsächlich mal Zeit lässt. So, und das, da, du hast ja das Gefühl, das ist kein normaler, moderner Blockbuster, lässt es noch zu, dass wir irgendwie 15 Minuten lang gefühlt den Affen einfach nur dabei zugucken, wie sie so einen alten Wolkenkratzer hochkrabbeln, um da irgendwelche Adlereier zu klauen. Ja. Und dann auch, dass der Film sich tatsächlich die Zeit lässt, diesen Abenteuer-Aspekt. Ich musste die ganze Zeit an Conan der Barbar denken. So, mein Dorf wird überfallen und jetzt ziehe ich irgendwie los, um.
If you do not listen, to hell with you.
Frag mich bitte, what's good in life?
What's good in life?
Crush your enemies, see them driven before you and hear the lamentation of the women. Sorry,
red weiter. Und dass das halt einfach irgendwie wirklich gelassen wird und dass du dadurch ja dann auch wirklich durch, wie ich finde, sehr, sehr cooles CGI dann so, also diese Welt, ich fand es fantastisch. Und wie gesagt, normal Horizon Zero Dawn Fans da draußen werden ihre Freude daran haben, so durch diese Welt zu wandern. Und das sieht einfach echt sehr, sehr cool aus und fühlte sich auch sehr realistisch an, einfach so, wie es dargestellt wurde. Also von daher bin ich auch vollkommen, auch diese Bunkeranlage und so, ich meine, das war schon irgendwie cool, aber es war halt so zu sehr für den Plot dann irgendwie gemacht, aber es sah trotzdem alles sehr, sehr toll aus.
Also für mich die atmosphärischste Sequenz des gesamten Films war, als, ich wollte Caesar sagen, Noah so richtig rausgeritten ist in die Welt, so abseits seiner Kolonie das erste Mal. Und dann fing es auch noch so ein bisschen an zu stürmen und er musste da so irgendwie die Nacht unter einem Baum bleiben. Das fand ich richtig, ich stehe auf diese ganzen Survival-Dinger und so weiter. Das ist richtig cool.
Das hat was von unendliche Geschichte, ne? Ja. Auch das mit dem, das Pferd, das wird dann unruhig und ne, so irgendwo in den Schatten bewegen sich Kreaturen, er weiß nicht, was es ist. Sind's Menschen, sind's Affen, sind's andere Monster?
Echoes.
Und das mag ich total, das, was der Film da mit einem macht, weil er einem selber mit auf so eine Rollenspiel-Quest nimmt. Und du eben nicht weißt, was ist das Ziel oder wo geht's hin. Und leider dann, so ab dem Punkt, wo er erzählt, wird's dann quatschiger.
Ja, der Kingdom-Part ist das Schwächste am Film, der Kingdom heißt.
Ja, ja. Und da merkst du so ein bisschen, dass sie sich schon schwer getan haben, nach diesem runden Abschluss jetzt für sich festzustellen, und was jetzt? Wohin jetzt mit dem Planet der Affen? Ich meine, tatsächlich finde ich es noch, ich weiß nicht mehr, wer von euch beiden das sagte, dass finde ich fast am langweiligsten, wenn Wes Ball jetzt wirklich gesagt hat, dass er am Ende einfach nur den Status quo herstellt vor dem allerersten 68er Planet der Affen, weil also wie viel soll da passieren? Und da wissen wir ja auch, was los ist. Und ehrlich gesagt finde ich, so viel gibt's da ja gar nicht, weil da gibt die Affen reden schon mehr, sie sind mehr als Zivilisation aufgestellt und haben Waffen und Klamotten. Aber das ist jetzt nicht so viel, so weit entfernt von dem, was War schon am Ende hatte.
Das Einzige, was jetzt passieren müsste, um wirklich ranzuknüpfen an den 68er-Film, ist erstens, dass die besser sprechen und zweitens, dass sich da diese Hierarchien entwickeln. Also die Schimpansen sind die Wissenschaftler, die heißt es Orang-Utans oder Orang-Utane, bitte?
Utans.
Sicher?
Ja.
Okay. Die Orang-Utans, es hat mich ewig, weißt du, dass ich auf diesem Rewatch nicht einmal Plural von Orang-Utan gesagt habe, weil ich nicht wusste, wie ich das sage. Okay, wollte ich nur sagen, es hat mich gequält.
Ich mache das auch immer so, wenn ich was nicht aussprechen kann, suche ich mir Synonyme oder sag gar nichts.
Okay, Orang-Utans, die sind ja dort die Geschichtshistoriker und Philosophen und die Gorilla sind die Anführer des Militärs. Deswegen, ich fand diesen einen Gorilla da auch ziemlich stark, der auch wirklich diesen Moment hat, wo er den Vater von Noah fertig macht vor seinen Augen. Deswegen fand ich auch den Moment cool, dass er danach so ersäuft und er sich diesen Moment noch gibt und sich das anguckt. Sein Vater ist in den Flammen aufgegangen und jetzt ersäuft er und irgendwie finde ich das ganz cool.
Ja. Ja, ich hatte gedacht, dass er ihn dann noch nach seiner Hand greift und wir dann einen Charakter haben. Was Caesar hätte das, glaube ich, gemacht, weil Affen sich ja nicht gegenseitig töten. Noah ist da anders, das war nicht uninteressant, aber auch das passiert halt an einem Punkt, wo der Film dann halt direkt danach endet und du eigentlich mit der Figur dann nicht mehr viel Zeit verbringen kannst. Der hat leider echt nicht viel auf dem Fleisch gehabt, so als Charakter.
Und deswegen finde ich halt auch, ist seine Story denn jetzt auch durch. Also er kriegt ja sein Happy End, dann baut er den Adlerstamm wieder auf. Und das ist halt so der Punkt, wo ich mich frage, wenn das halt wirklich fortgesetzt werden soll, müsstest du ja eigentlich neue Affen nehmen. Und wovor ich halt auch Angst habe, ist, dass wir dann einfach nochmal so ein War of the Planet of the Apes bekommen, wenn sich dann halt wieder Menschen und Affen bekriegen, so, weil das hatte ich jetzt schon. Und da ist halt echt die Frage so, vor allen Dingen dieses Ende mit hier Freya Ellens May und so, ich hatte so das Gefühl, okay, ihr werdet jetzt den Fokus shiften rüber zu den Menschen und irgendwie so diesen verzweifelten Versuch, wie versuchen die Menschen aus dem Planet der Affen wieder den Planet der Menschen zu machen und aber weiß ich nicht. So
William H. Macy, den haben wir noch gar nicht angesprochen.
Ach stimmt, ja, der ist
und
auch.
Und die Tatsache, dass dieser Film das Meme aufgreift, dass Männer nur ans Römische Reich denken. Also das war halt auch so ein Ding, so, weil.
Ja, macht er das?
Ja, stimmt. Weil er Proximus Caesar, die ganze Zeit vom Römischen Reich erzählt und irgendwie so, wo ich mir denke, wo kommt denn das her? Warum Römisches Reich? So,
was? Ja, es gibt so ein paar Sachen.
Ich habe dieses Meme gar nicht verstanden.
Ich verstehe es auch nicht. Ich weiß auch nicht, woher es kommt, weil ich denke nie wirklich ans Römische Reich. Denkst aber du nicht? Nee, tut mir leid. Außer beim Asterix gelesen, aber ansonsten, ja.
Ja, der zum Beispiel war, dass er mir jetzt erst einfällt,
ja, der war verschenkt.
Sagt ganz viel über diesen Charakter aus, bei dem man so viel hätte tun können und dann ist er weg.
Ja, aber was ich dem Film, weil wir springen so ein bisschen hin und her zwischen Sachen, die uns dann doch ein bisschen gestört haben, aber was ich mochte, und das hat er beibehalten, und zwar, das war so eine weitere Angst, die ich hatte, erst recht, weil das jetzt auch ein bisschen unter der Disney-Flagge ist, dass er es zu weit nach vorne treiben würde mit Humor zum Beispiel. Dass so dramatische Szenen kaputt gehen aufgrund von Comedy. Ich meine, wir hatten ja schon in War, hatten wir diesen Bad Ape, den fand ich eigentlich super. Diesen No, no, she keep. Aber die haben das ja nie benutzt, um irgendwie Drama kaputt zu machen.
Ja.
Und das auch genau richtig und portioniert eingesetzt. Und es hätte hier so leicht sein können, so eine Figur zu haben, die irgendwie...
So ein Josh Whedon Planet der Affen.
Genau, genau so. Es ist gerade die ernste Szene und dann furzt einer oder so. Und das ist so, nee, bitte nicht. Und da war ich glücklich. Was ich cool fand, war sich die Spiegelung zu Rise und zu Dawn. Weil in Dawn gibt's ja auch diese Szene, wo die das erste Mal dort in Caesars neue Heimat gehen. Und dann checken diese Menschen, die hören das erste Mal, wie Affen sprechen und denen fallen dann ja wirklich die Stöcke runter. Also die haben die in der Hand, die fallen runter. Ich fand es cool, dass es hier so ein bisschen andersrum ist, wie es, ich will mal Caesar sagen, weil Caesar so viel interessanter als Noah. Wenn Noah und Rucker das erste Mal hier May reden hören, dass denen die Kinnlade runterkippt. Ich finde das ganz geil, dass wir jetzt so einen Spiegel haben. So klar, für die ist das ja genauso verrückt wie umgekehrt für die Menschen damals. Und das fand ich, sind alles ganz coole Ideen.
Ja. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt tatsächlich vor kurzem nochmal den Original Planet der Affen geguckt und da ist mir tatsächlich auch aufgefallen, wie viele gute Easter Eggs jetzt Wes Ball hier reinpackt. Also auch, dass wir diese Mama-Puppe haben, die hatte ich schon wieder ganz vergessen, dass man die ja im Originalfilm, finden sie die ja in der Höhle und wundern sich, dass ja eine Puppe gibt, die spricht. Und das hast du hier ja dann in Kingdom auch. Und diese
wo waren die nochmal in Kingdom?
Ganz am Ende im Bunker.
Ganz am Ende im Bunker, wenn die Affen ja auch diese Bücher finden, wo sie sehen, dass ihre Vorfahren offensichtlich ja alle in Käfigen gelebt haben. Und auch die komplette Sequenz, wenn die Affen Jagd auf die stummen Menschen machen.
Das war voll.
Das ist ja halt auch fast 1:1 auch so mit bestimmten Einstellungen irgendwie aus dem Original übernommen. Das fand ich, das war so netter Fanservice, der jetzt nicht aufdringlich ist, aber es war schön gemacht, aber insgesamt ist es so ein Film, wo letztendlich jetzt alles davon abhängt, wie sie es jetzt weitermachen. Und das muss jetzt leider einfach weitergemacht werden. Also leider in Anführungszeichen, weil so schlecht ist der Film ja jetzt auch nicht. Aber jetzt finde ich, wird es halt nach dem Film wird's noch schwieriger zu sagen, okay, in welche Richtung gehst du denn jetzt damit?
Ja, ich finde halt so schade, dass die Trilogie für sich so schön abgerundet wirkte und jetzt mit dem vierten Teil einer kommt. Ich meine, das war irgendwo klar, dass der jetzt nicht noch mehr abrundet, weil dafür war es das einfach zu sehr. Sondern dass er eine neue Tür öffnet und diese Tür, die wird so halb geöffnet. Ne, der funktioniert nur, wenn eben eine Fortsetzung kommt. Für sich genommen denkt man sich auch noch so, ich kann mir vorstellen, dass sich vielleicht der Kern dieser neuen Trilogie irgendwo in der Mitte herausstellen könnte. Aber im ersten Teil ist das noch nicht klar geworden. Und das ist ein trauriger Beigeschmack und das wäre es umso mehr, wenn jetzt gar nichts mehr kommt, weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der knallt an den Kinokassen. Aktuell floppen viel zu viele Sachen. Wenn ich darauf gucke, wie die Filmkritiken in Deutschland dazu bei uns auch geklickt sind, das Interesse ist nicht das größte. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, es gibt einen großen Planet der Affen-Hype. Die Vorgängerfilme waren ja jetzt auch keine Milliarden Einspielhits.
Weißt du, wie teuer der war?
Ich vermute vom Look her, wird er wahrscheinlich an die 160 Millionen kommen. Die dürfte definitiv nicht günstiger als die letzten gewesen sein, zumal das ja auch wieder wahrscheinlich noch so Rest-Corona-Produktion vielleicht ist. Die sind ja generell auch ein bisschen teurer und wir haben eine Inflation ja auch zuletzt gehabt. Da ist alles teurer geworden. Der wird schon an die 200 Millionen kratzen. Und dann muss er 500 einspielen, wenn nicht sogar mehr. Ich meine, Disney Plus, da können sie ihn immer noch hinschieben und da macht ja jetzt sogar ein Wish, der letztes Jahr fatal gefloppt ist, ist ja die absolute Nummer eins da gerade, schon seit Wochen. Also das rechnet sich dann für Disney schon nochmal, aber es kann ja eigentlich nicht das Ziel sein, dann zu hoffen, dass sich das in den Zweitauswertungen dann irgendwie noch, das noch irgendwie funktioniert. Und das haben schon in der Vergangenheit ja viele Filme, Waterworld oder Fight Club. Aber trotzdem wird es jetzt kein Waterworld 2 geben, weil die Filmverleiher wollen halt den großen Kinoerfolg, weil das einfach zu risikoreich ist, auf eine Zweitverwertung zu hoffen dann.
Naja, es ist jetzt, glaube ich, einfach wieder so dieser Punkt, so okay, Disney, Marvel, Star Wars, es zieht gerade alles nicht. Also was haben wir noch, was ja zumindest ja erfolgreich lief, ja, die Planet der Affen-Sachen. Und
ist ein Disney-Franchise jetzt, ne? Oder? Robocop war doch Fox, war oder? Das ist Century Fox?
Kann gut sein. Soll ich es googeln hier im Podcast?
Ja, google mal.
Ich google das, ihr redet weiter.
Wovor ich ja so ein bisschen Schiss habe, ist, wenn das jetzt hier doch irgendwie erfolgreich wird oder so. Ich frage mich immer so ein bisschen, wie bewusst gewählt dieser 300-Jahre-Sprung ist, damit du vielleicht am Ende noch, ja, und jetzt haben wir die Disney-Plus-Serie über die Nachfahren von Caesar raus. In der wir dann erfahren, wie sie tatsächlich denn sich weiterentwickeln oder keine Ahnung was. Also,
das würden die nie machen.
Das schwebt ja mittlerweile leider irgendwie.
Du bist so ein Zyniker, ja, echt mal.
Also was kommt als nächstes? Willst du mir etwas sagen, dass eventuell Mufasa seinen eigenen Film kriegt?
Stimmt, ja, und da wird uns bestimmt erklärt, warum Scar eine Narbe hat.
Ich wette, der hieß davor irgendwie Bruno und da, und da hat er eine aufs Maul gekriegt und dann, from now on, I shall be known as Scar. Ich sehe es gerade immer noch nicht, ich bin schon auf der Robocop-Wikipedia-Seite, muss ich so sagen.
Ja.
Deswegen, Universal.
Universal?
Universal.
Echt?
Ja. Yep. Tut mir leid.
Das habe ich nicht gewusst.
Also, und das vom Robocop-Liebhaber schlechthin.
Ja, also ich kann dir sagen, als Predator-Fan weiß ich, Predator ein Fox-Film war. Und Predator ist jetzt ein Disney-Franchise.
Ja.
Ja. Was ich cool fand an Kingdom, war, dass wir nochmal ganz kurz die Beerdigung von Caesar sehen. Ohne Witz, diese Eröffnungsszene, diese kurze, wo er so richtig gedarth Vadert wird nochmal, fand ich super.
Ja, war nett. Hat der Film aber irgendwie auch
null gebraucht. Hat er null gebraucht, aber das war für mich so ein netter Appendix. Aber was du davor gesagt hast, so dass das für dich so ein Anhängsel ist und nicht ganz so wie die Originaltrilogie, nicht original, die letzte Trilogie. Das waren ja alles meine Reden, als ich die Trailer gesehen habe. Aber das Positive ist, weil diese Trilogie so krass in sich geschlossen ist und auch so einen richtigen finalen Abschluss hat und es nicht mal mehr einen Charakter gibt, den die uns versauen können, habe ich mir immer gesagt, ja, ist egal, wie der neue Film wird. Ich habe diese solide Trilogie und die kann mir nichts beschmutzen. Weißt du, es ist nicht irgendwie, Caesar hat überlebt und wir sehen im nächsten Film, dass der eine Dino-Kuh melkt oder so.
Aber wir müssen es ja trotzdem gucken. Ne? Also es ist ja, als ich mein, ich hatte ein Video zu The Crow zum Remake gemacht.
Oh.
Und dann haben Leute mir dann geschrieben, weil ich gesagt habe, so, das sieht so scheiße aus. Ja, aber du hast doch den ersten Teil. So, ja, okay, den habe ich dann, aber ich muss ja trotzdem im August ins Kino und mir diesen Film angucken und mich dann davon quälen lassen, wenn er denn schlecht ist. Ne, das ist immer so ein Argument, ja, ich habe das, aber wir müssen trotzdem ganz viel Schrott gucken, weil halt noch so viel rauskommt.
Ja, aber ich muss sagen, vieles anderes tut mehr weh. Mir tut es mehr weh, wenn man Figuren nimmt, die ich wirklich kenne und liebe, man bringt die zurück und dann benehmen die sich so, wie sie sich nie benehmen würden und das regt mich alles auf.
Terminator.
Ja, zum Beispiel, dass er jetzt Karl ist und oder Skywalker oder
wen, ja, oder Talk to the Hand. Also ich kann ja nicht verstehen, wie man den dritten Teil mögen kann.
Nee, ich mag am dritten Teil genau eine Sache. Ich mag das Ende, wo sich herausstellt, Judgment Day kannst du nicht verhindern, sondern kannst du nur verschieben. Wenn sie da im Bunker sind und auf einmal diese Raketen losgehen, das finde ich cool. Ansonsten ist der Film klub scheiße. Aber ja. Das Terminator hat eh nur zwei Filme, wenn wir ehrlich sind. So,
ja.
Alles andere ist im besten Fall nett. Wie Teil 4 finde ich gar nicht so schlecht, wie alle sagen. Diesen ich Salvation, der ist zumindest sowas.
Aber auch da, wenn wir bei Terminator sind, ist es halt auch so eine Reihe, die es schon immer gut hingekriegt hat, im Trailer zu spoilern.
Alles.
Was so der große Twist ist. So, also bei Terminator Genisys erfährst du schon im Trailer, dass John Connor dann ja auch irgendwie ein Terminator ist. Salvation verrät ja auch schon, dass Sam Worthingtons Charakter so ein Cyborg ist.
Die verraten sogar, dass sie auf Kyle Reese abgesehen haben in Salvation. Und Terminator 2, sorry, ja, verraten uns direkt, dass Arnie der Good Guy ist. Was viel geiler gewesen wäre, wenn du es nicht wüsstest. Weil der Film ist sogar so inszeniert, dass du nicht weißt, wer von den beiden ist böse. Ich meine, selbst wenn der T-1000 den einen Cop da angreift, sieht es so aus, als würde er ihn nur ausnocken und nicht töten. Mhm. Und dann zieht er sich halt seine Klamotten an, à la Kyle Reese mäßig und dann, naja.
Get down!
Ja, aber bei dem verstehe ich das irgendwie noch. Also ich meine, überleg dir mal, Arnold Schwarzenegger geht auf Pressetour und darf dann halt alles ab der 10. Minute darf er ja nicht erwähnen, weil du ja gar nicht dann über den Film sprechen kannst. Das hätte nicht funktioniert. Ja, ja, als Ausblick auf die Zukunft, muss ich sagen, bin ich trotzdem interessiert. Ich wünsche mir mehr. Ich bin interessiert daran, was sie denn zu erzählen haben. Wenn sie was jetzt, ich bin auch, ja, danke. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt mit Inbrunst darauf freue, weil dafür war das jetzt dann doch ein bisschen zu schwächlich in einigen Aspekten.
Ja. Aber es kann ja dann tatsächlich sein, dass, wenn wirklich was kommt, das nicht mehr unbedingt Wes Ball macht, obwohl ich ihm jetzt gar nicht irgendwie die Schuld in die Schuhe schiebe, weil ich muss sagen, die Maze Runner Trilogie, die er gemacht hat,
die ist gut.
Die fand ich tatsächlich echt gut, vor allen Dingen, weil das ist mal so eine Trilogie, wo sich nicht jeder Film anfühlt wie der, den du davor schon gesehen hast, wie bei Hungerspiele.
Hunger Games,
ja. Aber Wes Ball macht ja jetzt dann auch erstmal den Zelda-Film.
Also der hat ein Auge für, also das merkt
Abenteuer.
Man, Abenteuer, aber auch für so diese großen Landschaften, für Postapokalypse. Gut, das hat jetzt mit Zelda nur in den letzten Spielen so ein bisschen was zu tun, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn er diese Magie, die er in diesem Teil verbaut hat.
Ja, mittlerweile bin ich da auch ein bisschen positiver gestimmt, was den Zelda-Film angeht, weil.
Ist der, wird der animiert oder live
action? Der ist live action.
Oh.
Das ist halt auch nochmal so ein Punkt, wo ich dir denke, also animiert.
Dwayne The Rock Johnson soll Link spielen, das finde ich so ein bisschen,
Und Kevin Hart,
die
Zelda.
Die Fee.
Link!
Bitte, listen!
Was mir ein bisschen gefehlt hat, als letztes da im neuen Planet der Affen-Film, war ein ziemlich geiler Score. Weil ich fand die Mucke von Michael Giacchino, gerade in War und Dawn, so geil. Also die höre ich ja heute noch.
Beim Original war es Jerry Goldsmith, ne?
Ja. Da mochte ich tatsächlich nur das Ende, diesen Endtheme, wenn Caesar da auf den Baum klettert am Schluss. Das ist ein mega schönes Stück. Aber in Dawn und in War wurde auch so Caesars eigener Theme-Song etabliert und dann gab es noch diese Dramamusik und es war richtig, richtig cool und ich höre die hoch und runter. Und hier haben sie genau in der Eröffnungsszene, wo die Beerdigung von Caesar war, nochmal kurz seine Musik gespielt und ich so, okay, also ich glaube, die Musik im Film wird der Wahnsinn.
Wer macht denn jetzt den Soundtrack?
Keine Ahnung. Aber
du bist überhaupt nicht vorbereitet.
Ich bin voll gut vorbereitet.
Überhaupt
deswegen, das ist ja sonst immer Markus' Aufgabe. Ja. Der weiß ja sowas alles immer so.
Ich dachte mal, Marco ist Nerd und du Kultur, aber es ist ja genau andersrum.
Nee, ich bin Nerd und Kultur und erstes und.
Nee, andersrum hätte ich jetzt gesagt.
Was?
Du bist das und.
Ja. Ich bin nicht das und.
Du bist auch dabei.
Ich bin auch dabei, es ist wirklich so schlimm.
Plus Gast. Es ist wirklich so schlimm, ja.
Ja, es ist unmöglich.
Ich sag euch doch, ich weiß es doch natürlich, wer die Musik dazu gemacht hat, hallo. Ja.
Also bist du doch vorbereitet.
Als ob ich das nicht wusste. Das ist John Pesano, wer kennt ihn nicht?
Ja.
Ja, ist auch bekannt für sowas wie die Maze Runner Filme. Oh, das passt gut.
Das passt ja.
Ja. Okay. Und da hört es auch schon ein bisschen auf. Und
ja gut, aber es ist bei West
und für, Ball, und für Videospiele Ball, wie Spider-Man Miles Morales.
Hey, nichts gegen Spider-Man Miles Morales.
Ich habe die Musik davon nicht gehört. Ja. Und für The Defenders.
Die Serie?
Die Serie auf Netflix,
Die habe ich nie gesehen. Irgendwann bin ich dann ausgestiegen. Nach der ersten Season Jessica Jones war ich dann weg. Ich habe nur noch die Punisher-Serie geguckt.
Ja, ich glaube, wir sind eigentlich so gut wie durch, oder? Oder habt ihr noch was Affiges?
Was steht noch auf deinem Zettel?
Marco mag Planet der Affen.
Nicht.
Ah, ja. Nicht.
Nicht. Ja, aber ja.
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 Ja, aber ja.
Ja.
Okay.
Würde ich sagen. Ja. Aber Marco mag ja auch The Last Jedi.
Okay, jetzt kommt der zweite Part und zwar wir reden über Marco. Nein. gut. Dann geben wir trotzdem wohlwollende Bananen an die Affen. Ja. Weil der Film, immer. Trotzdem, also wenn ich so überlege, wenn ich das jetzt gegenhalte gegen sowas wie Godzilla in der Quadratwurzel zu Kong oder was hatten wir letztens für Blockbuster? Hatten wir dieses Jahr überhaupt krasse Blockbuster
bis dato? Madame Web,
Argyle. Der war geil.
Das stimmt, Argyle.
Argyle habe ich. Ja, gut, habe ich.
Folger war auch super, ganz toller Film.
Ey, ich habe Kritiken gesehen, die sagen, der ist ganz gut. Ich habe den
du, ja, ich habe auch so das
Ich habe bei Filmstarts eine Kritik zu Chantal im Märchenland mit 3,5 Sternen gesehen.
Das ist auch also. Krass, ja. Also,
das war ja mein Lieblingsfilm des Jahres.
Ja?
Ja. Ja. Also der war ganz toll.
Also dieses Jahr sieht es wirklich blockbustermäßig gar nicht mal so schön aus, muss ich sagen. Nee. Also
ich muss auch sagen, so alles, was ich so fernab vom Blockbuster sehe,
der Twisters-Trailer, der neue, das ist so eine Kacke. Ich weiß.
Aber der sieht ja nicht mal lustig aus, weil der Original, der ist toll.
Ja, der Original ist, also sagen wir mal so, ich habe den seit den 90ern nicht mehr gesehen.
Oh, ich glaube, dann wirst du ihn nicht mehr toll finden.
Ja? Ich muss den auf jeden Fall auch nochmal wieder gucken, weil das ist bei mir auch schon zu lange her, dass ich Twisters. Ja. Und damals habe ich ja diese... Das war ja auch so, 90er Jahre war ja so Katastrophenzeit, ne? So diese ganzen Katastrophenfilme.
Volcano.
Und
Deep Impact.
Oder hier Daylight.
Armageddon, Daylight.
Daylight ist auch geil. Mit
Stallone, so. Das waren schon irgendwie alles tolle Filme, aber ob das sich jetzt noch irgendwie lohnt. Aber gut, ist genauso. Ich bin auch sehr
Daylight
gespannt.
Daylight funktioniert noch, den habe ich erst neulich mal wieder geguckt. Okay. Ja. Da war ich überrascht, wie wenig Sylvester Stallone tatsächlich in dem Film wichtig ist, so, weil das wirkt gar nicht wie ein Stallone-Film. Mhm. Der ist ja sonst immer Front and Center und hier ist es wirklich die Katastrophe eher und das die Leute.
Aber es gab diesen Money Shot mit ihm im Tunnel, wo er so aus dem Wasser rausguckt und die Lippe hängt und dann nach Wasser runter.
Also, und er dann so ruft, Adrian, das Wasser ist mir bis zum Hals gestanden.
If you can change, you can change.
Da haben sie das Finale von New Kingdom her.
Ja.
Es ist nicht von Alarmstufe Rot, es ist aus Daylight.
Ja. Und die und am Ende kommt auch Stallone und vereint die beiden Seiten mit seiner Rede aus Rocky IV.
Ja.
If I can change.
Aber ganz ehrlich, also von Twisters erwarte ich mir eh nichts. Also
ich will, dass da noch eine Kuh wieder fliegt.
Worauf ich ja sehr gespannt bin, wenn wir schon so bei so Fortsetzungen sind, Gladiator 2.
Ja, nee, gibt halt noch keinen Trailer.
Ja, eben, aber da bin ich schon...
Ich hab ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja,
also,
auch.
Was man so von der CinemaCon auch so mit Haien und so gehört hat, ich hab keine Ahnung.
Klar, ich hätte ja gerne die Nick Cave-Version bekommen, wo
da, wo er im Totenreich.
Ja, und da wird ja dann Maximus quasi zum Gott des Krieges und taucht dann ja auch im Zweiten Weltkrieg und im Vietnamkrieg und sowas. Das wäre, glaube ich, richtig, das hätte nichts mehr mit Gladiator zu tun gehabt, aber es wäre, glaube ich, sehr interessant
gewesen. Und vor allen Dingen mit Russell Crowe, wie er heute aussieht.
Ja.
Dann wäre er wie in Thor 4, genau.
Das ist ein Film, den Marco mag.
Lass uns nicht zu viel über Marco reden und solche Filme. The War of the Rohirrim soll ja noch kommen, wobei ich nicht glaube, dass der noch erscheint. Ich denke, der wird verschoben. Kann es mir nicht vorstellen.
Ja, na, das Problem ist aber da auch, ich weiß nicht, warum sie es animiert machen. Also so Anime-Style, das schreckt halt die Leute ab. Ich weiß nur, als die Ankündigung damals kam, habe ich ein Video zu gemacht und sobald du irgendwie erzählst, ja, das wird animiert, das wird so anime-mäßig, Kommentar von mir, den Scheiß gucke ich mir nicht an. So, also.
Ist leider echt so, ja.
Naja, ich weiß nicht, komme noch aus einer Zeit, als ich, mein erster Herr der Ringe war Ralf Bakshis.
Ah ja, der ist,
der
ist
hat schon
gut.
Was.
Ja,
der. Als jemand, der damals noch keinen Herr der Ringe hatte in filmischer Form, war das Nonplusultra, auch wenn es dann einfach aufhört. Ich guck mal. Aber ja, das ist ein trauriges Jahr, muss ich sagen, für Blockbuster.
Ich freue mich auf Furiosa.
Genau, da bin ich echt gespannt jetzt. Auch Alien Romulus natürlich noch, aber dann wird's ja schon düster, ne? Venom 3 haben wir, glaube ich, noch.
Wolverine und Deadpool oder Deadpool
bin ich ja raus.
Ja. Und das was gibt's? Ja, jetzt wurde auch noch verschoben auf Dezember. Hier, Kraven the Hunter.
Ah ja, stimmt.
Ja, gut.
Also das ist halt, das gehört zum gleichen Universum wie Madame Web und Venom. Ich glaube, das wird richtig gut.
Ja.
Also, es sei denn, sie machen jetzt noch Nachdrehs mit Andrew Garfield und sagen hier, Multiverse, Spider-Man oder
der
sowas.
Spider-Man 2 Videospiel hast du ja auch gespielt, ne?
Ja.
Und da ist Kraven natürlich jetzt nicht so präsent, aber schon so sehr, dass ich dachte, das wäre ein Film, den ich mir angucken hätte mit dem.
Aber das ist so im Augenblick alles. Also ich gucke jetzt auch gerade diese X-Men 97 Serie, wo ich mir denke, warum?
Du hast gestern was gesagt über die 9. Folge, die ist so stark.
So krass. Also ich saß zu Hause und habe gedacht, was zur Hölle gucke ich hier? Und dann denke ich mir so, wo ist das in den Filmen? warum ist diese Art von Konsequenzen, von Brutalität, von Erwachsensein irgendwie so, weil das ist definitiv keine Serie, die du Kindern zeigen solltest. Und das wird dann halt irgendwie in so eine Serie verschwurbelt, die irgendwie halt jetzt nicht so den großen Aufriss bekommt. Und die Filme, da denkst du dir so, ja, okay, warum?
Ja.
Und das ist echt schade, aber allgemein auch so, wenn ich mir auch Star Wars angucke, die Spiele sind alle irgendwie, also hier dieses Jedi Survivor und so, das ist mit Cal Kestis, alles wesentlich spannender, als was wir im Augenblick irgendwie so filmisch, serienmäßig zu Gesicht bekommen haben.
Wir kriegen ja auch noch The Acolyte. Das wird richtig gut, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, ja.
Weil es ist ein neues Star Wars Produkt und wie wir wissen,
sind die immer gut.
Ja. Don't ask questions.
Ja, genau, don't ask questions, just consume.
Da freue ich mich aber auch schon auf die Meinung von Marco in Nerd und Kultur dann demnächst hier zu hören auf dem begehrten Platz, den ihr kennt. Ihr könnt aber auch gerne rübergehen zu den anderen Podcastern, die hier mitgemacht haben. Da ist der Sebastian von Filmstarts.
Wofür findet man dich?
Ich finde es viel schöner, wenn David das weiter
macht. Frag du ihn.
Wo findet man dich?
Mich findet man bei Leinwandliebe auf YouTube oder Filmstarts, auf Instagram oder die blonde Gefahr und das war's. Und wo findet man dich?
Wo findet man dich, Herr Gastmoderator?
Man findet mich häufiger in den Podcast von euch. Da hört doch einfach immer bei den Jungs rein und dann hört ihr auch meine Stimme immer mal wieder.
Und ab und zu auch mal bei Robert.
Oder so, bei Robert, ja.
Ja.
Exakt. Wollen wir jetzt noch das Affen-Theme trommeln? So, dam, 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 bam, so als Abschied?
Aber der hat doch kein Theme, an dem ich mich erinnere.
Wollen wir dann Conan trommeln? Bam, bam,
bam, bam, ja, bin ich dabei, komm. Bam, 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 bam. Ich dachte, wir sagen eigentlich zum Schluss, weil ich mache immer irgendwie ein thematisches Abschlusswort. Ich dachte, wir sagen einfach Apes together.
Strong.
Strong.